Boot Ahoy. Your Podcast bei Boot Düsseldorf.
Hallo und herzlich willkommen zum Wassersport-Podcast der Boot Düsseldorf. Heute sitzen mir live in Düsseldorf gegenüber die 5 Mitglieder der Familie Löhr, Julia und Christian, Hugo, Jamie und Mathilda, die ausnahmsweise im Rheinland sind und ansonsten ihre Zeit auf einem segelnden Katamaran auf Weltumsegelung verbringen. Familie Löhr segelt um die Welt. Seit wann seid ihr unterwegs?
Wir sind gestartet letztes Jahr im Sommer in Südfrankreich. Dort haben wir unser Boot, ein Outremer 45, übernommen. Sind dann eine Weile im Mittelmeer rumgekurvt, was schon wunderbar war und sehr viel Lust auf noch mehr und noch viel mehr Weltmeer gemacht hat und haben dann im Winter den Atlantik überquert und sind seitdem in der Karibik unterwegs. Zwischen St. Vincent und Grenadines und den BVIs haben wir so ziemlich alles abgeklappert, was es dort gibt. Und aktuell liegt das Boot jetzt in Bonaire, um so ein bisschen Hurricanes auszuweichen. Dort liegt das Boot jetzt in der Marina. Und da die KLM, die Niederländischen Antillen, täglich anfliegt, war es bei uns naheliegend für 2 Familienfeste, die jetzt gerade stattfinden, eine Hochzeit, ein runder Geburtstag, nach Hause zu kommen. Und deswegen sind wir gerade in Düsseldorf.
Das Besondere an eurer geplanten Weltumsegelung ist ja, dass ihr im Gegensatz zu vielen anderen, die ja meistens als Paare unterwegs sind, zu 5 unterwegs seid, dass ihr eure Kinder dabei habt. Hugo, Jamie und Mathilda auch durchaus noch im schulpflichtigen oder schon im schulpflichtigen Alter sind. Mathilda, wie alt bist du? 6. Und Jamie?
8.
Hugo, wie alt bist du denn?
Ich bin 10 Jahre alt.
Und das Besondere, gerade schon gesagt, ist eigentlich, dass ihr tatsächlich mit schulpflichtigen Kindern unterwegs seid und die 3 an Bord unterrichtet und euch vorgenommen habt, ja, trotz Schulpflicht das Schönste zu machen, was man machen kann, nämlich die große, weite Welt zu sehen und zu entdecken. Mathilda, die große, weite Welt, ihr habt ja schon einiges gesehen. Was war denn bis jetzt das Beste von eurer Tour?
Ziemlich viel Delfine.
Okay. Und für dich, was war für dich das Beste?
Ich finde es am besten, mit Schildkröten zu schwimmen, weil die sich so elegant am Meeresboden bewegen und ich schaue denen gerne zu.
Wo findet man denn die Schildkröten? Nicht am Mittelmeer wahrscheinlich, oder?
Nee, die meisten Schildkröten haben wir in der Karibik gesehen und in den Tobago Keys, da kann man mit den Schildkröten schwimmen.
Hast du auch was dir am besten gefallen hat?
Ja, mein schönstes Erlebnis war eine ganz kleine Insel, wo nur eine Palme drauf war. Die fand ich sehr toll, weil man da toll schnorcheln konnte und der Sand sehr schön war.
Cool, wir merken schon, ihr macht auch ein richtig buntes Programm. Erlebnis gehört dazu, Entdecken gehört dazu.
Wie geht die Reise nach der Karibik weiter?
Aktuell liegt das Boot in Bonaire, in den Niederländischen Antillen. Dort werden wir auch noch eine Zeit lang bleiben, wegen der Regenzeit in Kolumbien und Panama. Wir werden dann, also von den Niederländischen Antillen geht es dann irgendwann weiter nach Kolumbien, zu den San Blas-Inseln. Die sind auf dem Weg nach Panama. Von dort werden wir durch den Panama-Kanal segeln, erst nach zu den Galapagos-Inseln. Da freuen wir uns schon wirklich drauf. Und von dort geht es dann einen ziemlich langen Schlag im Pazifik weiter bis nach zu den Marquesas-Inseln und dann Französisch-Polynesien, Fiji, Tonga, Neuseeland. Und dort werden wir, glaube ich, innehalten und überlegen, ob es weitergeht.
Was wäre denn die Option, wenn es von da aus nicht weitergeht? Würdet ihr unterbrechen oder abbrechen? Ist das ein Punkt, der euch durch den Kopf geht tatsächlich?
Also wenn ich ehrlich mit dir bin, wir wollen natürlich um die Welt segeln und ich kann mir auch nicht wirklich vorstellen, dass wir in Neuseeland aufhören. Wenn wir das machen würden, warum auch immer, müssten wir dort das Boot verkaufen und nach Hause fliegen. Aber eigentlich wollen wir schon weiter segeln, einmal um die Welt.
Es ist halt so, dass hinter Australien kommt der wahrscheinlich schwierigste Teil der Weltumsegelung, der Indische Ozean und dann die Rundung von Südafrika. Und da müssen wir dann einfach sehen, wenn wir dann in Neuseeland, Australien sind, ob wir uns das als Familie dann auch so zutrauen.
Wie seid ihr überhaupt auf die Idee gekommen, eine Weltumsegelung zu machen? Das ist ja nichts, was man alltäglich mal eben so entscheidet und sagt so, wir schmeißen mal alles hin und gehen aus dem Job raus und dann kaufen wir uns ein Boot und fahren die Welt. Gut, manche machen das, aber die meisten brauchen dafür ein bisschen länger. Wie war bei euch der Prozess und was war so der Auslöser dazu zu sagen, wir machen es jetzt wirklich?
Also der Auslöser kommt sicherlich daher, dass ich in meiner Jugend die Bücher von einer der deutschen Segelikonen Burkhard Piesecke verschlungen habe. Und Burkhard Piesecke ist in den 70er Jahren mit einem Katamaran für damalige Verhältnisse vollkommen ungewöhnlich, selbst gebaut, auch noch einfach losgesegelt und hat einfach wunderbare Geschichten von dieser Zeit, von dieser Weltumsegelung in seinen Büchern festgehalten. Das hat damals einfach mich so sehr bewegt und das ist seitdem in meinem Kopf und ich wollte das immer machen. Und zum Machen gehört natürlich dann auch irgendwann das Tun dazu, beziehungsweise es müssen auch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, nämlich zum Beispiel, dass man die richtige Partnerin dazu findet.
Gutes Stichwort, Julia, wie war das bei dir? Der große Traum von der Weltumsegelung schon immer oder kam das erst, als ihr euch getroffen und kennengelernt habt?
Also ich habe mit 6 Jahren angefangen zu segeln und segel für mein Leben gerne. Ich war eher so bei Regattasegeln angesiedelt eigentlich. Habe den Christian auch auf einer Regatta kennengelernt, quer über die Nordsee, auf einer Pogo 40. Das ist ein ziemlich schickes, schnelles Boot. Dann war es bei mir so, ich bin schon viel gereist in meinem Leben, aber eher so Rucksacktouristenmäßig unterwegs gewesen früher. Und als Christian mir dann diese Bücher von Burkhard Piesecke nach London geschickt hat, weil damals habe ich in London gelebt und in Düsseldorf, habe ich die eben auch verschlungen und fand die Idee total genial. Also mich brauchte man da nicht lange zu überzeugen.
Und wie ging es dann weiter? Also ihr habt euch entschieden, wir machen das. Ja, ihr habt 3 kleine Kinder, also unterschiedlich klein, aber noch nicht die Volljährigen, die noch mitten in der Schulpflicht stehen. Ihr hattet Jobs, ihr hattet ja auch ein, wie man so sagt, geregeltes Leben im Rheinland. Wie geht man dann vor? Wie war das bei euch? Könnt ihr zurück? Könnt ihr zurück ins Arbeitsleben? Könnt ihr natürlich zurück ins Rheinland, nach Hause wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Aber was habt ihr aufgegeben? Womit habt ihr abgeschlossen? Und auch, ja, was ist so eure Idee und der Plan für einen möglichen Wiedereinstieg in das alte Leben? Oder gibt es den vielleicht gar nicht?
Das werden wir dann sehen. Aber fangen wir erstmal von vorne an. Ja, also wie gesagt, irgendwann, wenn man das vorhat, dann muss man es halt einfach irgendwann auch einfach mal angehen. Und das war vielleicht so 2014, 2015 der Fall, wo wir zunächst mal uns ein schönes Boot zugelegt haben, nämlich die Wild Thing 1. Oder die hieß damals nur Wild Thing. Das war ein Einzelbau, ein Design von dem australischen Designbüro Schoening. Und das hat uns die Hüttermann-Werf, Arnis, hat uns das Kasko gebaut. Wir haben relativ viel selbst im Innenausbau gemacht. Das Boot ist 2015 ins Wasser gegangen. Ein Katamaran, 12 Meter, sehr leicht, sehr sportlich. Ein wunderbares Boot, hat super viel Spaß gemacht. Aber wir mussten dann irgendwann feststellen, für eine Weltumsegelung nicht so ganz geeignet. Dann kommt natürlich noch die Seite des Jobs hinzu. Und ich war selbstständig als Zahnarzt und musste dann irgendwann halt auch mal versuchen, das zu regeln. Und so circa 2016 bin ich das so langsam angegangen, dass ich meinen Praxisanteil verkaufen kann. Das hat 5 Jahre gedauert. Wir haben dann stetig im Prinzip darauf hingearbeitet. Erstens, dass wir dann irgendwann das richtige Boot haben, nämlich das haben wir 2019 dann gekauft, die Utremer 45. Und zweitens, dass eben im privaten Bereich, im Jobbereich, wir eben auch dafür bereit waren, das umzusetzen.
Und dann war die ganze große Frage, wie macht man das mit Kindern, die eigentlich in die Schule müssten? Kann man ein Kind einfach so aus der Schule rausnehmen und sagen, wir fahren jetzt mal um die Welt? Was muss man dafür tun, Julia?
Also in Deutschland gibt es ja die Schulpflicht und das bedeutet, dass man das eigentlich nicht tun kann. In Nordrhein-Westfalen kann man seine Kinder für bis zu 1 Jahr aus der Schule befreien lassen, im Ermessen der Schulleitung. Das ist also die Regelung hier. Alles, was über 1 Jahr ist, kann man vergessen. Da bleibt einem nur noch die Möglichkeit, sich aus Deutschland abzumelden. Und für uns war das dieser Traum, um die Welt zu segeln, so wichtig, dass wir da wirklich nicht gezögert haben und uns einfach alle 5 beim Einwohnermeldeamt aus Deutschland abgemeldet haben. Das bedeutet, dass wir jetzt aktuell wahrscheinlich keine Schulpflicht haben, aber natürlich machen wir sehr konsequent Bootsschule, damit die Kinder irgendwann wieder ganz problemlos in ihre alten Klassen oder ähnlich zurückkommen können.
Stichwort Bootsschule. Also ihr seid sozusagen staatenlos im Moment, wenn man das mal mit Schlagwörtern belegen möchte.
Wohnsitzlos. Also wir sind nicht staatenlos, wir sind weiterhin deutsche Staatsbürger, aber wir sind wahrscheinlich ohne festen Wohnsitz. Okay. Das finden wir immer relativ amüsant, weil wir natürlich ganz klar einen Wohnsitz haben, beziehungsweise wir leben auf unserem Boot, aber in der Tat ist ein Boot kein fester Wohnsitz.
Und wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Die Kinder werden ja trotzdem unterrichtet. Das macht ihr selbst? Das heißt, ihr habt ein Programm, das ihr abarbeitet. Ist das abgestimmt mit den alten Schulen oder geht man da zum Kultusministerium und fragt, was man tun muss, wenn man Kinder 1, 2, 3 Jahre lang unterrichten will, was im Lehrplan steht? Wie bereitet man sich auf sowas vor?
Wir haben ehrlich gesagt die Lehrmaterialien der Grundschule besorgt. Das sind ja einschlägige Werke, die jeder kennt, sage ich mal. Und dasselbe haben wir auch für Hugo gemacht, der ja schon jetzt die 5. Klasse Gymnasium hinter sich hat auf der Bootsschule. Heutzutage sind die Lehrbücher, finde ich, wirklich sehr gut gemacht. Wir mussten uns da so ein bisschen reinfuchsen. Ich bin überhaupt keine Lehrerin, ich bin Juristin. Aber ich finde, es ist noch ein Level, das überschaubar ist. Für uns war jetzt eigentlich die größte Herausforderung der Mathilda, Lesen und Schreiben beizubringen. 1. Klasse finde ich schon bemerkenswert. Da wird wirklich viel geleistet. Und das haben wir, glaube ich, sehr gut hingekriegt.
Euer Leben hat sich verändert von Juristin und Zahnarzt hin zu Navigator, Skipper, Smutje und Lehrerin und Lehrer, wenn ich das richtig verstehe. Wie ist denn dieser Wechsel und welche Herausforderungen bringt das denn gegebenenfalls auch mit sich, Christian?
Naja, dieser Wechsel war ja gewollt und ich denke schon, dass wir, also wir wussten es zwar nicht genau, aber wir wussten ja schon, worauf wir uns einlassen. Wir segeln beide unheimlich gerne, wir leben gerne auf dem Wasser, sind einfach Bootsmenschen und die Umstellung ist uns eigentlich nicht wirklich schwer gefallen. Natürlich bedingt das, dass man im Kopf so ein bisschen frei ist und sich dann eben auch von alten Dingen lösen kann, wie zum Beispiel dieses... Ja, ich gehe täglich in meine Praxis oder in meinem Büro und da weiß ich genau, was ich zu tun habe. Das ist dann schon ein bisschen komplizierter und aufwendiger, sein Leben täglich neu im Prinzip gestalten zu müssen auch und sich mit ganz neuen Aufgaben vertraut machen zu müssen.
Und bezogen auf den Schulunterricht an Bord, klingelt da morgens um 8 Uhr die Schulglocke und dann sitzen da Mama und Papa und unterrichten euch oder wie stelle ich mir das so am besten vor?
Also meistens kommen wir hoch, wenn Mama und Papa sagen, dass die Schule anfängt. Wenn wir aber noch ein bisschen brauchen, dann hat Mama so eine Schulglocke auf ihrem Handy installiert, dann klingelt die.
Das ist ja cool, aber auch extrem konsequent. Wie viele Stunden unterrichtet ihr denn jeden Tag?
Ich würde jetzt sagen, Pi mal Daumen, 3 bis 3,5 Stunden. Der Unterschied zur normalen Schule ist ja, dass man sofort merkt, ob sein Kind den Stoff versteht, ob man da vielleicht nochmal nachhaken muss, ob man das öfters üben muss oder ob man einfach weitermachen kann. Und es ist ja unglaublich effektiv, auf jeden Fall. Zwar unterrichten wir 3 Stufen gleichzeitig, aber das geht auch ganz gut.
Und das macht ihr vor Anker in der Bucht? In der Marina, im Hafen und das macht ihr auch, wenn ihr 2, 3 Wochen auf einer Ozeanüberquerung unterwegs seid.
Also auf der Atlantikpassage haben wir tatsächlich Schule gemacht, weil es die Bedingungen einfach zugelassen haben. Und man hat ja auch bei so einer Passage jetzt nicht so wahnsinnig viel zu tun. Da kann man das durchaus mit in den Alltag einbinden. Aber wir sind natürlich nicht so strikt, wie das, sagen wir mal, hier eine staatliche Schule ist, dass die montags bis freitags ist. Das kann auch schon mal dienstags bis samstags sein. Oder das kann auch schon mal nur Montag, Dienstag und dann Mittwoch, Donnerstag gibt es dann irgendwelche interessanten Schulausflüge. Da sind wir natürlich in der Gestaltung sehr, sehr frei. Aber am Ende des Tages war es uns dann wichtig, dass wir zum Ende des Schuljahres im Prinzip mit allen Kindern den Stoff in den wichtigen Fächern, eben Deutsch, Mathe und Englisch, wirklich komplett auch durchgenommen hatten. Die anderen Fächer, wie zum Beispiel Erdkunde, das passiert natürlich tagtäglich, genauso wie Biologie. Fremdsprachen werden sie auch wahnsinnig viel mit konfrontiert. Sport machen wir jeden Tag in irgendeiner Form. Insofern, das sind natürlich auch manchmal Sachen und Fächer, die einfach so nebenher jederzeit stattfinden.
Jetzt würde ich das gerne mal von den Kindern wissen. Was sind denn so die Sachen, die man so lernt unterwegs, die man vielleicht auf einer Weltumsegelung kennenlernt, die auch vielleicht viel spannender sind als in der Schule und die man in der Schule nicht so kennt. Gibt es da Sachen, die ihr gelernt habt, vielleicht einfach, weil man es gesehen und erlebt hat und die auch so wichtig für euch sind und hängen geblieben sind?
Eine Sache waren die Mangroven. Das sind so Wälder im Wasser, kann man schon sagen, überall auf der Welt, wo ganz viele Tierarten leben. Mangroven haben wir in der Karibik oft gesehen.
Und Mathilda, eine Frage an dich. Wenn man so mit dem Boot unterwegs ist, dann ist man auch immer mal alle paar Wochen in einem neuen Hafen oder in einer neuen Bucht, man sieht eine neue Insel, da lernt ihr wahrscheinlich auch viele Freundinnen und Freunde neu kennen, oder?
Also auf manchen Inseln leben fast keine Menschen und dort gibt es dann auch nicht sehr viele Kinder. Aber einmal haben wir schon ein Boot kennengelernt, das hieß Miltem, und darauf waren auch sehr nette Kinder und mit denen haben wir uns dann angefreundet.
Und wie ist das, wenn man dann weiterfährt und diese Freunde dann wieder aus den Augen verliert, weil die vielleicht auch in eine andere Richtung weiterfahren? Ist das dann nicht traurig?
Ja, aber bei den Kindern von dem Boot Miltem, die kommen aus Frankreich, dann haben wir einfach ausgemacht, dass wir, wenn wir schon größer sind, einfach Schüleraustausch mit denen machen. Also man weiß, dass man ein Wiedersehen hat.
Das heißt, ihr bleibt in Verbindung, das ist ja dann wieder schön. Wie ist das denn überhaupt, wenn ihr unterwegs seid? Was macht ihr denn und wie muss man sich das vorstellen, so an Freizeitprogramm für die Kinder? Dreht sich da viel auch, wie im normalen Leben ja letztlich auch, in Haushalten um das Programm Spiel, Sport, Freizeit?
Also es ist ja relativ einfach zu gestalten, wenn man vor Anker liegt, dann ist ja das Naheliegendste, dass man einfach mit den Kindern oder die Kinder selber einfach mal ins Wasser springen können und schwimmen. Und da braucht man gar nicht besonders viel zu gestalten. Was wir natürlich gerne, wir sind ja beide begeisterte Wassersportler, der Christian und ich, und wollten diese Leidenschaft auch den Kindern weitergeben und haben deswegen unglaublich viele Wassersportspielzeuge in Anführungsstrichen an Bord. Angefangen beim Windsurfen, auch mit Kinderrig tatsächlich, über Tiwal-Segeln, das sind so wie so Standard-Paddleboard-Jollen, wenn man so will, die wirklich gut segeln auch. Standard-Paddleboards haben wir natürlich auch an Bord, dann haben wir ein E-Foil an Bord, alle möglichen. Zum Wellenreiten sind wir noch nicht wirklich gekommen, das kommt noch im Pazifik, das haben wir auch dabei. Also ich denke, da kann man den Kindern unglaublich viel bieten, ist halt anders als ein Landleben.
Was ich von euch beiden gerne wissen würde, wie ist denn das so mit der Schule an Bord? Ist das besser als die Schule in der Schule, in der alten Heimat? Und wo ist denn so der Unterschied?
Für mich liegt der Unterschied daran, wir sehen, glaube ich, sehr viel mehr als in der normalen Schule. Aber in der normalen Schule, da haben wir halt Freunde und ich finde das auch schön, hier zu Hause zu sein.
Wenn du jetzt mal überlegst, was du noch alles sehen kannst, wenn ihr wieder auf dem Boot seid, was ist denn so der, vielleicht hast du so ein Ziel, was du gerne noch mal sehen möchtest? Gibt es irgendwas, worauf du dich besonders freust auf der weiteren Fahrt?
Also, ich habe ein sehr großes Interesse für Schildkröten und deswegen freue ich mich schon auf den Galapagos-Inseln, so Riesenschildkröten zu sehen.
Und wie ist das bei dir, Mathilda? Jetzt, wo du wieder zu Hause bist hier in Düsseldorf, was fehlt dir denn, was vermisst du denn am meisten, wenn du zurückdenkst an das Boot und die Reise, auf der ihr eigentlich unterwegs seid? Gibt's da was?
Also eigentlich vermisse ich die Delfine, weil ich bin in der Delfinklasse eingeschult worden. Und Delfine können auch sehr schöne Kunststücke machen. Und die habe ich halt noch nie gesehen. Und deswegen im Pazifischen Ozean, da gibt es sehr viele Delfine und die will ich auch nochmal sehen.
Sehr cool. Und Gibt es irgendwas, was ihr beiden vermisst, wenn ihr auf dem Boot seid? Fehlt euch irgendwas? Spielsachen, Freunde, Sport, irgendwas in der Richtung, was ihr gerne mitgenommen hättet, aber was vielleicht man nicht mitnehmen kann?
Bei mir ist es das Wasser, weil ich unheimlich gerne tauche und gerne Freediving mache. Aber man kann halt nicht einfach so das Meer nach Düsseldorf mitnehmen.
Und umgekehrt, vermisst du auf dem Boot etwas, was du nur in Düsseldorf hattest?
Ja, hier auf dem Boot vermisse ich halt meine Freunde und auch dieses Gefühl, hier zu sein in der Heimat. Weil jetzt, wo wir gerade in Düsseldorf sind, erkennt man alles wieder und man sieht jeden, den man kennt, auch wieder. Und das ist halt so ein schönes Gefühl, finde ich.
Ist immer so, da, wo man ist, vermisst man immer das, was man gerade nicht hat, ne?
Ja.
Genau. Für euch war der Katamaran das Boot der Wahl oder die Konstruktion der Wahl. Wie ist die Entscheidung auf Zweirümpfer oder auf Mehrrümpfer gefallen? Was war für euch der Antrieb und was macht vielleicht den Unterschied aus, abgesehen vom reinen Platzangebot natürlich?
Das Platzangebot ist natürlich schon ein durchaus schlagendes Argument, aber dazu kommen sicherlich noch ein paar andere Qualitäten des Katamarans. Erstens das ist natürlich sehr subjektiv, aber für uns die angenehmeren Bootsbewegungen, je nach Konstruktion das größere Geschwindigkeitspotenzial des Bootes, weswegen wir uns auch für einen Performance-Katamaran entschieden haben, für eine Outremer und eben nicht für eine Lagoon oder eine Fontaine Peugeot. Wir sehen durchaus auch die Vorteile dieser Boote, nämlich ein unglaubliches Platzangebot und einen wahnsinnigen Komfort, aber wir sind halt Segler und deswegen war es für uns immer wichtig, dass wir ein sehr gut segelndes Boot haben. Und da sind wir mit der Outremer, glaube ich, haben wir wahrscheinlich das beste Boot, das vielleicht aktuell im Markt gibt. Kann man sich drüber streiten, aber das für uns ist das durchaus so.
Beim Thema Bootsbewegung hatte Julia gerade so ein bisschen den Eindruck gemacht, als wäre sie nicht ganz einig mit Christian. Gab es da einen Widerspruch?
Also grundsätzlich bin ich eigentlich Einrumpfseglerin, witzigerweise. Und mir ist auch noch nie auf einem Einrumpfboot schlecht geworden. Auf einem Katamaran wird mir schon mal schlecht, weil ich die Bootsbewegung so seltsam finde. Natürlich ist sie insgesamt geringer, man hat auch kaum Krängung, aber man hat so eine komische Doppelbewegung. Also so in so 2 Sekunden oder so geht die Welle so durch. Und das ist schon auch gewöhnungsbedürftig für mich. Grundsätzlich ist es schon so, natürlich, wir müssen jetzt gar nicht so wahnsinnig groß aufräumen, bevor wir lossegeln. Das kann man sich natürlich als Einrumpfsegler kaum vorstellen. Da muss man ja erstmal alles richtig gut auf- und weggeräumt haben, bevor man überhaupt aus dem Hafen oder aus dem Ankerfeld raus segelt. Das ist anders auf einem Katamaran, keine Frage. Und auch, dass wir jetzt bei langen Schlägen mit den Kindern oft richtig viel Schule machen können, das könnte ich mir, glaube ich, auf einem Einrumpfboot nicht vorstellen. Insofern ist das schon das bessere Boot, unserer Meinung nach, für die Art Crew, der bessere Bootstyp für so eine Reise.
Ihr habt euch vor der Weltumsegelung für ein neues Schiff entschieden. Hat da die Messe Düsseldorf möglicherweise auch so ein bisschen einen Einfluss auf eure Entscheidung gehabt?
Das ganz sicher, kann man schon sagen. Also die Firma Outremer ist ja auch regelmäßig vertreten auf der Boot Düsseldorf. Leider nicht mit Ausstellungsbooten, aber trotzdem mit einem sehr netten Stand und mit sehr netten Leuten, mit denen man sich immer wunderbar hat unterhalten können. Ja, schon eigentlich sehr früh sind wir immer zum Outremer-Stand gegangen und irgendwie haben die uns gepackt dort, dass es am Ende dann auch wirklich eine Outremer geworden ist. Da bedurfte es aber letztlich auch nicht so viel Überzeugungsarbeit, weil es sind einfach super Schiffe. Wir sind sie Probe gesegelt in Südfrankreich und das hat am Ende dann auch den Ausschlag gegeben.
Jetzt habt ihr eigentlich das Schwierigste schon hinter euch, nämlich den Aufbruch, die Zelte abzubrechen, wie man so schön sagt, das alte Landleben zu verlassen und wirklich den Schritt zu wagen. Wir kennen hier viele Beispiele von gescheiterten Weltumseglern, die eigentlich über Alicante nicht hinausgekommen sind und den Absprung nicht so richtig geschafft haben. Vielleicht auch gerade mit Blick auf diese Menschen, was empfiehlt ihr denn Menschen, die los wollen? Was sind eure Tipps für angehende Weltumsegler und Weltumseglerinnen, die mit dem Gedanken vielleicht spielen, das muss ja nicht auch gleich in der Familie mit drei Kindern sein, aber die mit dem Gedanken spielen, auch die Leinen loszuschmeißen und sich auf den Weg um die Welt oder zumindest über einen Ozean hinweg zu machen.
Grundsätzlich denke ich, dass sowas nur funktionieren kann, wenn beide Partner oder die ganze Crew dahinter steht. Egal, ob das jetzt ein Paar ist oder eine Familie. Wenn ein Ehepartner oder Partner oder jemand in der Familie, wenn das jetzt eine Familiencrew ist, da nicht wirklich mitziehen möchte, dann kann das meiner Meinung nach nicht funktionieren, weil man muss da wirklich vollkommen überzeugt von sein, um auch die vielleicht nicht so schönen Tage einfach durchzustehen oder die gewissen Unannehmlichkeiten, die man natürlich auch auf einem Bootsleben hat, damit klarzukommen, vielleicht auch, dass man seine Freunde und Familie nicht mehr sieht, dass man damit auch klarkommen muss. Also es muss wirklich von beiden oder von allen kommen, sonst, glaube ich, funktioniert es nicht. Und dann muss man sich einfach trauen letzten Endes. Also es ist, wir haben so viele Leute kennengelernt, verschiedenste Menschen, die das machen. Es geht. Man muss einfach nur segeln können. Es gibt auch welche, die segeln los und können überhaupt nicht segeln. Das hängt jetzt vom Risikoprofil von jedem Einzelnen ab, ob man das machen möchte oder nicht. Ich persönlich könnte mir das für uns nicht vorstellen. Aber wenn man segeln kann, dann gibt es für mich keinen Grund, nicht loszusegeln. Und man muss ja noch nicht mal vorher eine Nachtpassage gemacht haben. Das lernt man.
Jetzt habt ihr die Boot Düsseldorf genutzt, um euch zu informieren im Vorfeld. Sehen wir euch denn auf der nächsten Boot im Januar 2023? Oder wo seid ihr zu der Zeit planmäßig?
Also zur Boot 23 werden wir wohl nicht in Düsseldorf sein können, denn da ist von der Planung her, dass wir dann schon im Pazifik sind und Richtung Galapagos unterwegs sind. Und von da wird es dann wohl immer schwieriger, in die Heimat zurückzukehren.
Aber grundsätzlich sind wir nicht abgeneigt, irgendwann mal auf die Boot zu kommen. Ich kann nur noch nicht genau sagen, in welchem Jahr das sein wird. Aber es gibt ja da auch sehr schöne Blauwasserseminare, tolle Vorträge. Und vielleicht ist das ja auch für den einen oder anderen von Interesse.
Richtig, wir hatten auch schon Sönke Röver im Podcast, der auch ja einer der großen und wichtigen und beliebten und nachgefragten Referenten auf der Boot Düsseldorf ist, gerade im Bereich Blauwassersegeln. Habt ihr denn eine Deadline, zu der ihr wieder zu Hause in der alten Heimat sein müsst oder wollt oder so ein bisschen vielleicht als Zieltermin euch ausgesucht oder seid ihr nach wie vor wirklich mit völliger Freiheit, was die Terminplanung angeht, auf dem Weg um die Welt?
Wir sind losgesegelt mit der Vorstellung, dass wir circa 3 Jahre unterwegs sein werden. Jetzt haben wir ja schon in der Karibik verzögert, was bedeutet, dass die 3 Jahre wahrscheinlich nicht ganz ausreichen werden. Wir haben in dem Sinne keine Deadline, aber wir wollen natürlich unsere Kinder irgendwann auch wieder die Möglichkeit geben, in einem, ich sag mal, normalen sozialen Umfeld in eine Schule wieder zu gehen, dass sie vielleicht ihre Abschlüsse machen können. Und das wäre dann im Prinzip die späteste Deadline, die wir dann haben.
Dann die letzte Frage an die Erwachsenen heute in dieser Runde. Was verbindet ihr persönlich mit der Boot Düsseldorf? Was macht für euch die Messe für die Haustür aus?
Es ist immer ein ganz besonderes Flair auf der Boot Düsseldorf. Wir schlendern unglaublich gerne durch die Hallen, besonders natürlich auch die Segelboothallen. Wir gehen schon immer auf die Boot Düsseldorf. Ich bin ja sozusagen Wahl-Düsseldorferin. Ich kam ja aus London hierher. Christian ist Rheinländer und geht schon deutlich länger als ich auf die Boot Düsseldorf. Wir haben jedes Baby mitgenommen. Die Kinder sind von Anfang an mitgeschleift worden und wir haben uns auf die diversen großen, schönen Segeljachten draufgeschlichen oder eben auch Termine mit denen ausgemacht, geträumt. Ich glaube, das ist es auch ein bisschen. Die Boot Düsseldorf, die regt einen natürlich auch zum Träumen an und findet ja in einem sehr, naja, sagen wir mal, einen sehr nassen Monat statt im Januar, wo man vom Segeln nur träumt oder von Wassersport träumt und kommt deswegen eigentlich sehr gelegen.
Ja, also ich kann das ja nur bestätigen. Ich als Rheinländer, ich gehe eben seit es die Boot gibt, glaube ich, gehe ich auf die Boot. Vielleicht nicht jedes Jahr, aber fast jedes Jahr. Und es ist halt einfach dieses Gefühl, man ist dem Wassersport ein bisschen näher, sieht Träume dort oder man kann träumen, sei es jetzt früher mehr beim Windsurfen, später dann mehr mit dem Segeln. Man hat sich, wie Julia schon sagt, Termine auf Yachten geben lassen, die man sich eigentlich nicht leisten kann, aber trotzdem ist es einfach toll gewesen jedes Mal. Und das wird, glaube ich, auch sich nicht ändern. Selbst wenn wir zurück sind, dann werden wir auch wieder jedes Jahr auf die Boot gehen und weiter träumen.
Man trifft da ja auch immer auf Gleichgesinnte, wird in irgendwelche netten Gespräche verwickelt. Und außerdem gibt es dort wirklich fantastische Vorträge, die man vielleicht gar nicht, von denen man eigentlich gar nichts wusste. Man stolpert dann da so in diesen Vortrags, in die Vortragshalle rein und ist vollkommen ergriffen. Also mir ist das einmal so gegangen. Und es ist immer wieder schön, was man da so alles entdecken kann.
Julia, Christian, Mathilda, Hugo und Jamie, vielen Dank, dass ihr in der knappen Zeit, die euch hier in Europa gerade verbleibt, die Zeit genommen habt, hier mit uns ein bisschen über das Weltumsegeln und den Schulunterricht an Bord zu plaudern. Danke. Ich wünsche euch von Herzen eine glückliche, erfolgreiche Fortsetzung der Weltumsegelung. Wir werden uns definitiv wiedersehen, hören und sprechen, hoffentlich auf der Boot Düsseldorf. Wenn nicht live, würden wir gerne mit euch auch nochmal vielleicht eine Fortsetzung des Interviews machen, das man ja auch auf der Webseite vom Boot Club finden kann. Und wir würden gerne euch auch einfach weiter verfolgen und sehen, dass wir in Kontakt bleiben. Am Ende kann auch jeder eure Reise mitverfolgen, entweder bei Instagram in eurem Kanal wildthing.familyworldcruise oder auf der Website, deren URL lautet
www.familyworldcruise.com.
Danke Julia, danke Christian, alles Gute, toi 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 und immer eine ordentliche Handbreit Wasser unterm Kiel.
Besten Dank.
Vielen Dank, Jörg.
Boot Ahoi! Your Podcast bei Boot Düsseldorf.